50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. In unserer heutigen Folge kommen wir auf die medizinische Seite von Olympischen Spielen zu sprechen. Dafür haben wir Dr. Peter Baumgartl besucht. Bei den Winterspielen 1976 war er Mannschaftsarzt der nordischen Herren in Seefeld und auch bei weiteren Winterspielen war er als Betreuer im Einsatz. Im Fokus unseres Gesprächs liegt selbstverständlich der medizinische Faktor sowie das Thema Doping. Abseits davon sprechen wir auch generell über seine Eindrücke von den Spielen. Nach der kurzen Musikeinspielung geht's los.
Lieber Herr Dr. Baumgartl, danke, dass Sie mich zu Ihnen nach Hause eingeladen haben, um über die Olympischen Winterspiele von 1976 in Innsbruck zu sprechen. Zum Start frage ich gerne auch die Sportlerinnen und Sportler, was denn das Erste ist, was in Erinnerung kommt, wenn man das Stichwort Olympische Winterspiele 1976 in Innsbruck hört.
Ja, zunächst einmal danke, dass ich zu dem Thema etwas sagen darf. Ist immerhin schon sehr lang her. Und natürlich sind nicht mehr alle Erinnerungen vorhanden. Aber was mir damals, sagen wir, als erstes imponiert hat, ich bin ja erst das zweite Jahr bei den Nordischen vom Österreichischen Skiverband als Arzt tätig gewesen, war eigentlich die Eröffnungsfeier. Wie wir uns da getroffen haben, alle in unseren Goldanzügen beim Wildener Tunnel und dann hinaufmarschiert sind ins Berieselstadion und da waren 60.000 Zuschauer. Das war eigentlich so der erste große Eindruck für mich und es waren ja letztendlich auch meine ersten Olympischen Winterspiele. Ich habe danach noch 8 Olympische Winterspiele mit betreuen dürfen medizinisch. Also wie gesagt, die Eröffnungsfeier, das war ein sehr bleibender Eindruck.
Jetzt hake ich gleich ein, die ersten Winterspiele, auch recht frisch beim ÖSV als Mannschaftsarzt dabei. Du warst davor schon als Sportmediziner tätig oder bist du relativ frisch sozusagen als unter Anführungszeichen fertiger Mediziner dabei gewesen? Oder zum ÖSV gekommen?
Ja, es ist so, ich habe im Laufe meiner Ausbildung zum Internisten an der Universitätsklinik in Innsbruck 2,5 Jahre am Institut für Sport- und Kreislaufmedizin unter dem damaligen Dozenten, späteren Hofrat Professor Raas arbeiten dürfen und habe da natürlich sehr viele sportmedizinische Erfahrungen machen können, wobei mir eigentlich immer schon vorgeschwebt ist, dass man die internistische Seite der Sportmedizin mehr fördern soll. Und ich bin ja auch dann bald, nachdem ich meine Ausbildung in Innsbruck fertig gemacht habe, nach St. Johann ans Bezirkskrankenhaus gekommen. Da war noch keine Sportmedizin damals, aber ich konnte diese dann langsam aufbauen. Und das ist dann eigentlich ein sehr bekanntes und vielbesuchtes Institut, auch für Herz-Kreislauf- und Sportmedizin geworden, wo mir das, sage ich jetzt mit dann schon ein bisschen an Stolz, Sportler und Sportlerinnen gehabt haben, die insgesamt mehr als 100 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele sammeln konnten.
Wie ist dann dies Zueinanderfinden mit dem ÖSV von sich gegangen? War das auf Empfehlung vom Dr. Raas? War das, dass der ÖSV angeklopft hat, wir hätten Interesse für oder hätten eine freie Stelle für die Nordischen? Wie ist denn da, kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie sowas zustande kommt, einmal generell?
Es war interessanterweise mein Bruder, der Unfallchirurg in Oberndorf bei Salzburg war, der die Nordischen betreut hat. Und der hat das dann durch auch wegen einer gewissen Arbeitsüberlastung mir übergeben. Und ich war damals schon in St. Johann, aber wie gesagt, zuvor in der Ausbildung in Innsbruck hat mich Professor Raas schon öfter, damals Assistent und später Oberarzt, bei verschiedenen sportmedizinischen Veranstaltungen eingesetzt. Ich bin dann auch mit den Alpinen schon unterwegs gewesen, aber es waren auch andere Sportarten. Und wie gesagt, also im Jahr 75 habe ich dann endgültig auch von Professor Raas, der das Referat im ÖSV geführt hat, die Betreuung der Nordischen und später auch der Biathleten, die waren ja damals noch nicht beim ÖSV, aber später dann schon, übernommen. Und habe das bis vor, kann man sagen, 3 Jahren ausgeübt und konnte das dann wir haben da einige Mitarbeiter gehabt, sagen wir, gut übergeben.
Jetzt 75 ist natürlich schon sehr nah an den Spielen von 76. Wenn man jetzt 75 als Arzt hinzustößt, muss man dann schon entsprechend planen für die Spiele 76, was die ärztliche Betreuung betrifft? Oder ist man sowieso noch im laufenden Geschäft unter Anführungszeichen für die laufenden Bewerbe noch?
Na, wie gesagt, also 75 bin ich dazugekommen und bin dann schon immer wieder bei Wettkämpfen, Weltcups und anderen Veranstaltungen dabei gewesen. Auch bei Trainingskursen haben wir Untersuchungen schon gemacht und die Situation war ja für mich relativ einfach, denn die medizinische Organisation der Versorgung lag in den Händen von Professor Raas. Und der war ja ursprünglich mein Chef. Später waren wir dann auch natürlich sehr befreundet und haben viel zusammengearbeitet. Und der hat natürlich sofort gesagt, Peter, die Nordischen bei den Olympischen Spielen, da werde ich veranlassen, dass du das bekommst. Beim IOC hat er vorgesprochen und die waren dann einverstanden und so bin ich dazugekommen.
Hast du vorab mit den Sportlern von den Nordischen schon Kontakt gehabt oder bist du erst, wie das dann dir zugeschlagen wurde, wirklich in engeren Kontakt mit den Sportlern gekommen?
Na, es war ja so, nachdem ich also wie gesagt 2,5 Jahre als Assistent und dann Oberarzt in Innsbruck am Institut Raas tätig war, sind ja die nordischen Sportler auch hingekommen. Neben den Alpinen, die immer eigentlich schon und dann später dann auch noch bei diesem Institut in Innsbruck untersucht und betreut wurden. Und da habe ich sie natürlich schon gekannt, alle. Das war klar und es hat mir auch schon während dieser Tätigkeit in der Ausbildung Professor Raas immer gesagt, du schau du auf die Nordischen, mein Hauptgebiet sind die Alpinen und ich bin froh, dass du als mein Mitarbeiter das machen kannst. Und so bin ich eigentlich schon sehr, sehr gut vorbereitet gewesen und habe die Sportler alle gekannt. Es war ja ursprünglich so, dass die ÖSV-Sportler alle 3-mal im Jahr untersucht wurden am Institut mit umfassenden Untersuchungen. Ergospirometrie und alles ist gemacht worden. Und das ist dann eigentlich eben im Jahr 75 sind die Nordischen, nachdem ich in St. Johann die Sportmedizin aufgebaut hatte, nach St. Johann gekommen. Und auch die Biathleten damals.
Das heißt, die Alpinen waren aber weiterhin in Innsbruck.
Innsbruck, dann. Ja. Mhm. Und das ist nach wie vor so. Okay. Auch mein Nachfolger, ist jetzt schon der zweite Nachfolger in St. Johann, betreibt die Sportmedizin weiter. Und weiterhin kommen sehr, sehr viele nordische Sportler, um sich hier untersuchen und betreuen zu lassen, medizinisch.
Bei meinem Interview mit dem Bernhard Russi hat mir der erklärt, dass er gemeinsam mit einem Trainer, mit seinem Arzt oder von der Mannschaft dem Arzt, haben sie im Vorfeld nur geschaut, was muss erledigt werden vor den Spielen, dass mögliche Komplikationen, mögliche auftretende Sachen abgeklärt werden. Ich glaube, Blinddarm war ein Thema, dass man frühzeitig schon den Blinddarm rausnimmt, dass ja während den Spielen nichts passieren kann. Hat sowohl auch eine Überlegungen, waren das Überlegungen auch, was die Ärzte unternommen haben, oder ist es dann sehr von den Spielern ausgegangen? Auch sowas zu berücksichtigen, von den Spielern, von den Sportlern.
Das ist eigentlich vom IOC ausgegangen. Mhm. Das Österreichische Olympische Komitee ist dafür verantwortlich, dass die Sportler gesund zu den Spielen kommen. Und deswegen wurden auch bestimmte Pamphlete ausgesandt an die Ärzte, die also vorgesehen waren für die Olympischen Spiele, was zu tun ist, eben seine Zahnuntersuchung, Augenuntersuchung allgemeine Gesundenuntersuchung. Und das war bei uns natürlich ganz einfach, weil wir die Sportler sowieso schon am Institut gehabt haben und wie gesagt dreimal im Jahr eine ausführliche Untersuchung gemacht haben und auch Konditionstests entsprechende. So war das eigentlich ganz einfach für uns. Aber die Vorgaben sind vom ÖOC gekommen.
Hat das in, ich sage jetzt mal, ein paar Monate vor den Spielen passieren müssen oder war das auch möglich, einfach, ich sage jetzt mal, im Rahmen eines Jahres das
zu? Na, das ist dann meistens im Sommer ausgesandt worden, was vorgesehen ist. Und dann hat man dann genügend Zeit gehabt bis zu Beginn der Wintersaison, das war in der Vorbereitungsperiode, dass man diese vorbeugenden medizinischen Maßnahmen getroffen hat.
Jetzt waren ja nun auch nicht die Spieler in Innsbruck und natürlich die Klinik ist ja natürlich auch noch in Innsbruck. Ist das für ärztliche Betreuer ein Heimspiel auch, weil man die Versorgung kennt? Man kennt wahrscheinlich auch natürlich die umliegende Ärzte, Praxen. Wenn irgendwas Dringendes wäre, hat man wahrscheinlich bessere Beziehungen, sage ich jetzt einmal. Ist das unter Anführungszeichen einfacher, das zu managen, als wie dann, wenn man im Ausland ist?
Das war wesentlich einfacher zu managen, weil ich ja zuvor schon auf der Universitätsklinik nicht nur bei RAS, sondern später auch auf der internen Abteilung tätig war, alle Ärzte natürlich gekannt habe. Andererseits eben mein ehemaliger Chef, der Cheforganisator medizinisch war. Und so war es für mich ganz leicht, wenn irgendetwas, Gott sei Dank haben wir ja keine Verletzungen gehabt und keine ernsthaften Erkrankungen, aber es wäre für mich ganz leicht gewesen, da natürlich diese Verbindung herzustellen.
Und während der Spiele, die Nordischen waren ja in Seefeld stationiert, ja, oder einquartiert. War das Ärzteteam auch dann in Seefeld einquartiert oder waren die in Innsbruck?
Na, ich war der Arzt für die Nordischen, wie gesagt, in Seefeld, der einzige für Österreich. Aber es waren natürlich auch von den anderen nordischen Nationen, die in Seefeld drum waren, teilweise waren sie nur drum. Manche waren doch im Olympischen Komitee, wenn ich mich recht erinnere. Aber für unsere Mannschaft war ich der einzige Arzt in Seefeld drum.
Und weil du gerade angesprochen hast, andere Ärzte von anderen Mannschaften, ist da ein Austausch zwischen die? Also man könnte es jetzt schon fast überspitzt sagen, das ist ja dann auch irgendwo ein Ärztekongress dann, der was ja stattfindet, weil ja doch von vielen Nationen die Mannschaftsärzte da sind. Ist da dann auch auf fachlicher Ebene ein bisschen ein Austausch oder ist das, wird da gar nicht zu viel untereinander besprochen?
Da war ein reger Austausch eigentlich. Es wurden dann auch immer wieder Sitzungen einberufen der Mannschaftsärzte. Es war damals der Chef der medizinischen Kommission im IOC, der Prinz de Merode, ein belgischer Prinz, nicht Mediziner. Aber wie gesagt, er hat diese Sitzungen einberufen. Ich kann da vielleicht einmal zur Aufheiterung etwas erzählen. Die DDR, Springer war natürlich die Konkurrenz für die österreichischen, damalige sogenannte Wunderteam der Skispringer in Österreich. Und ich habe den DDR-Arzt schon von früher gekannt. Und er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du Peter, ich kann da schnell was sagen, solange nicht der Politkommissar hinter mir mich zurechtweist. Schau mich an, sagt er, ihr lächerlichen Goldmännlein, ihr werdet euer blaues Wunder erleben, weil die haben immer ihre blauen Anzüge angehabt. Ja, hat er lachen müssen, ich habe lachen müssen. Und genauso war es dann auch beim Skispringen. Es war also dieser Länderkampf praktisch, damalige DDR gegen Österreich.
Du hast schon erwähnt, Gott sei Dank keine Verletzungen. Wie verfolgt man dann als Arzt die Springen? Achtet man da auf andere Dinge wie jetzt der Zuschauer, sei das vom Sprung her, von der Landung oder von... oder auch von der Vorbereitung, sind da die letzten Gespräche dann nur physischer Natur oder auch dann von psychischer Natur? Wie ist denn dann vor den Springen und vielleicht auch während den Springen da dein Zugang?
Ja, man muss sich vorstellen, das Skispringen auf der Normalschanze und auf der Großschanze ist für die Athleten und jetzt Athletinnen, das hat es ja damals noch nicht gegeben, eigentlich eine Routinesache. Schwieriger wird es dann, wenn ich ein bisschen abweichen darf, bei dem Skifliegen, wo doch, wenn man zum ersten Mal zum Skifliegen kommt, haben die doch oft einmal Angst gehabt, waren irgendwie aufgeregt, konnten nicht schlafen und da muss man dann natürlich oder kann man als Arzt beruhigend einwirken und es ist ja so, dass man versucht, zu den einzelnen Athleten ein amikales Verhältnis aufzubauen. Und ich muss sagen, nach wie vor bin ich mit den Sportlern von damals im engen Kontakt. Wir haben erst vor kurzem zusammen Golf gespielt, der Inauer Toni, der Kogler, der Neuper und ich. Und vielleicht ist es auch ganz nett zu wissen, dass die damalige Konkurrenz, DDR-Sportler, die ja ausgepfiffen wurden am Bergisel, jetzt eigentlich die engsten Freunde unserer damaligen Athleten sind. Und es hat im Sommer ein sogenanntes Legendentreffen auf der Tauplitz stattgefunden, wo die ganzen oder sehr viele von den damaligen DDR-Springern dabei waren. Großes Freundschaftstreffen, wir haben so kleine Wettbewerbe gemacht. Und es ist ganz interessant, dass eigentlich aus ursprünglich Kontrahenten gute Freunde geworden sind.
Ich glaube, ein gutes Beispiel ist ja da natürlich auch Klammer und Russi, die was ja starke Kontrahenten waren und die besten dann auch beste Freunde geworden sind.
Also und weil ich eben gefragt wurde, wie ich das als Arzt sehe, offensichtlich ist es mir gelungen, da eine Vertrauensbasis aufzubauen, weil ich war natürlich bei diesem Legendentreffen auch mit dabei, wurden die alten Geschichten aufgewärmt, unter anderem auch natürlich 76 Innsbruck. Der Jochen Tanneberg war da im Sommer jetzt auch dabei, den sie damals ausgepfiffen haben. Und er sagt, das hat ihm schon wehgetan, aber das sind Sachen von gestern.
Weil du ja gerade erzählt hast, wenn man sie trifft, das heißt, Innsbruck ist dann schon, also bei so einem Legendentreffen, kommt es dann häufig, wirklich nur häufig vor, dass man nur über Ereignisse spricht? So den Klassiker, kannst du dich noch erinnern in Innsbruck, wie man da gesprochen und dass so alte Geschichten sozusagen aufflammen?
Natürlich. Ich muss sagen, ich konnte beobachten, dass jetzt eben auf der Tauplitz, wir waren da in so einer kleinen Hütte, der Karl Schnabel mit dem Jochen Danneberg bis 5 in der Früh diskutiert hat. Natürlich nicht nur über die damaligen Ereignisse, aber natürlich haben sie darüber gesprochen und wie das Ganze abgelaufen ist. Und es ist ja auch bekannt, dass der Toni Inau und der Karl Schnabel, da brauche ich glaube ich nicht drüber reden, dass da zunächst einmal nicht gerade das beste Einvernehmen war, aber die sind natürlich jetzt auch sehr, sehr gute Freunde. Also wenn einmal über etwas Gras gewachsen ist, dann ist vor allem bei den Sportlern wohl eigentlich der Freundschaftsaspekt der wichtigste.
Wenn wir jetzt gerade nochmal bei der Öffnungsfeier sind, die Stimmung war ja 60.000 Menschen, du hast schon erwähnt, der Einzug mit den goldenen Anzügen und dann hat es ja auch, glaube ich, technische Gebrechen gegeben, aber abgesehen davon, wenn dann nach der Eröffnungsfeier ist dann, das habe ich eigentlich noch gar nicht gefragt, aber nach dieser Feier, das ist ja mit großen Pomp und Ansprachen, wie zerbröselt denn dann eigentlich so eine Feier? Gehen dann alle schon in den Modus Operandi über und die gehen fahren nach Seefeld, die anderen gehen ins Olympische Dorf, bereiten sich schon vor, weil es geht ja dann eigentlich schon los.
Ja, es ist genauso, wie du gesagt hast, also wir sind gleich nach Seefeld hinaufgefahren. Und die anderen, mit denen wir Kontakt hatten, die Alpinen etc., ins Olympische Dorf.
Und während der Spiele der Austausch oder der Kontakt auch mit den anderen österreichischen Sportlern, die räumliche Distanz ist natürlich da mit Seefeld, hat es da aber immer wieder so, ich sag, gesamtmannschaftliche Veranstaltungen gegeben?
Ja, das nehme ich schon an. Ich kann mich nur erinnern, das war ein bisschen getrennt immer, Seefeld und Olympisches Dorf. Es ist an einem Abend zu uns nach Seefeld der Landeshauptmann gekommen, Wallnöfer, und damals mit dem Minister Taus. Und wie gesagt, es war so, die sind extra nach Seefeld gefahren und waren auch im Olympischen Dorf, aber das war irgendwie zweigeteilt. Und wir haben eigentlich keinen Kontakt gehabt zum Olympischen Dorf. Es waren auch die Dopingkontrollen in Seefeld für die Nordischen, damals im Tennisstadion oder Tennishalle in Seefeld. Also wir haben sehr wenig Kontakt gehabt.
Du hast es jetzt schon angesprochen, deswegen mache ich gleich eine Überleitung zu den Doping-Tests. Das war ja wahrscheinlich, also die sind ja vom IOC, nehme ich an, durchgeführt worden, die Doping-Tests.
Nein, das war auch Aufgabe der Organisationsform RAS. Und ein Oberarzt von ihm, der Professor Knapp, der hat die Doping-Agenten gemacht. Der war der Chef der Doping-Kommission. Und ich habe natürlich auch sehr gut gekannt, weil wir zuvor ja im Institut Raas zusammengearbeitet haben und darum habe ich da immer wieder Kontakt gehabt und er hat mir erzählt, wie das Ganze abläuft. War ja ganz interessant. Es war so, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es wurden die ersten 4 nach einem Wettbewerb und 2 Ausgeloste dopingmäßig untersucht. Es wurden damals nur eine Harnuntersuchung gemacht und es waren natürlich viele Substanzen, die jetzt untersucht werden, wurden damals noch nicht geprüft. Aber trotzdem hat es Dopingfälle gegeben. Wie gesagt, ich war insofern sehr gut informiert immer, weil eben dieser Kollege von mir die Dopingagenten über hatte. Und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber es waren also meiner Ansicht nach waren vor allem 2, eine Sportlerin, eine russische, die hat ein Medikament eingenommen, ein Analeptikum, das Coramin damals, das also anregend wirkt, das früher eigentlich das Hauptdopingmittel war, auch bei den Radfahrern hat man das ja alles gehabt. Und ein tschechoslowakischer Eishockeyspieler, der hat Codein genommen gehabt, mit einem Hustensaft und übrigens, das Codein ist dann später von der Dopingliste gestrichen worden. Also das wäre damals gar nicht passiert. Aber es war nur so, dass damals die tschechoslowakische Mannschaft nur für dieses Spiel praktisch die Wertung verloren hat, aber weiter mitspielen durfte und sie haben die Silbermedaille gewonnen. Aber eines ist, das kann ich auch erzählen, weil es ja dann auch irgendwie publik wurde, eine russische Sportlerin war in der A-Probe. Man macht also zuerst immer, sind also 2 Proben, die A-Probe. War sie positiv auf ein Doping, auf der Dopingliste stehendes Medikament geprüft. Diese A-Probe wurde im Olympischen Dorf in Innsbruck durchgeführt. Die B-Probe dann allerdings in Köln beim Professor Donicke. Und der Ablauf ist kompliziert, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen besprechen, aber die Dopingfläschchen waren versiegelt und die sind in einem Eisschrank im Olympischen Dorf gestanden und in der Früh waren die aufgebrochen. Aha. Ist jemand eingestiegen und hat von dieser russischen Athletin das aufgebrochen und damit konnte keine B-Probe gemacht werden und damit war sie auch nicht, unter Anführungszeichen, tatsächlich gedopt.
Das ist aber schon interessant, weil ich mir sicher, das ist ja dann auch noch ein Aspekt, auf den ich eingehen wollte, aber die Sicherheitsvorgänge grundsätzlich während der kompletten Spiele war ja doch sehr hoch.
Ja, es war natürlich, war da sehr viel Neuland dabei und es hat dann, Professor Knapp hat dann, das kann ich nur erzählen, im Olympischen Dorf war damals eine Filiale einer Bank und da, die war natürlich neu eingerichtet, da war ein Tresor, der leer war, diesen Tresor hat er dann gemietet und hat dann die Sachen da hineingegeben und dann hat das nicht mehr passieren können.
Interessant, danke für die Einblicke aus medizinischer Sicht, weil ich mich natürlich in dem Bereich recht schlecht auskenne. Wer legt denn fest, was als Dopingmittel gezählt wird und was nicht?
Ja, wie gesagt, es war damals schon gut organisiert, aber hat sich dann später professionalisiert, kann man sagen. Es gibt ja die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, und in jedem Land gibt es eine nationale Anti-Doping-Agentur. Die NADA ist also bekannt in Wien. Es hat ein Labor gegeben in Seibersdorf, wo die Dopingproben untersucht wurden. Damals war es, wie gesagt, so, dass der Professor Huber bei einem neu angeschafften Gaschromatographen das im Olympischen Dorf gemacht hat und wie gesagt, dann die B-Probe wurde aber bewusst in einem anderen Land, eben in Köln, bei Professor Donicke gemacht. Und es hat aber damals auch schon natürlich Listen gegeben, welche Medikamente und Substanzen auf der Dopingliste stehen. Später ist es dann natürlich viel komplizierter geworden. Da kamen dann ja diese Blutuntersuchungen dazu und alles Mögliche. Es ist jetzt sehr, sehr, noch einmal gesagt, professionalisiert. Es war damals aber auch gut organisiert. Und die Substanzen, die auf der Dopingliste gestanden sind, konnten alle exakt geprüft werden.
Können Dopingmittel gerade bei Sportarten wie bei den Nordischen, auch bei den Alpinen. Wie schätzt du das Ergebnis überhaupt so beeinflussen können oder den Sportler überhaupt unterstützen, pushen können? Wird das ein bisschen überschätzt oder wird es unterschätzt sogar?
Also im Spitzensport wird es sicher für die Laien unterschätzt. Natürlich kann man muss unterscheiden zwischen Ausdauersportarten, ja, wo man praktisch die Ausdauer verbessern kann mit verschiedenen Medikamenten. Später war das auch das Erythropoietin zum Beispiel, ja, wo vermehrt rote Blutkörperchen gebildet wurden. Damit konnte mehr Sauerstoff transportiert werden und konnte die Leistung, die Ausdauerleistungsfähigkeit deutlich verbessert werden. Andererseits auch bei Kraftsportarten, natürlich, wenn man die Muskulatur mit Anabolika aufbaut, ist eine Leistungssteigerung vorhanden. Es wurden auch Versuche gemacht, natürlich, dass auf psychologischer Ebene mit Hypnose und auch unterschiedlichen Medikamenten Versuche gemacht wurden. Und wie gesagt, also da war natürlich, wie soll ich jetzt sagen, muss man vorsichtig sein, aber es ist ja bekannt, dass die DDR da richtige große Laboratorien gehabt hat, wo sie das alles geprüft haben. Und die waren uns da natürlich unter Anführungszeichen weit voraus.
Ich wollte auch noch auf einen anderen Aspekt eingehen, das Thema Sicherheit. Es waren ja starke Kontrollen. Wie hast du die Präsenz mitbekommen?
Da habe ich damals sehr wenig mitbekommen. Wir wurden kaum kontrolliert, haben natürlich unsere Pässe gehabt, wo man überall durchfahren darf, dass man in die Wettkampfstätten kommt, auch in den Wettkampfstätten, dann in einem bestimmten Bereich. Aber das wurde eigentlich kaum kontrolliert damals. Das war später bei anderen Olympischen Spielen viel, viel strenger.
Und abseits der eigenen Disziplinen, also wo du als Mannschaftsarzt zuständig warst, hast du andere Sportarten verfolgt? Hast du irgendwas vielleicht auch live dir angesehen? Zum Beispiel Eishockey oder hat es da Interessen gegeben, dass du nur irgendwas anschaust?
Naja, da kommen wir gleich auf das Hauptthema. Damals das Abfahrtsrennen von Franz Klammer. Das hat uns natürlich auch alle unheimlich interessiert. Und wir haben dann fast, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wir haben da einen Trainingstag gehabt, haben das Training unterbrochen, haben geschaut, wo der Fernseher steht und haben da natürlich mitgejubelt. Er war einfach auch unser Hero, der Franz. Mhm. Und ein Eishockeyspiel, weil du gesagt hast, ich habe Japan gegen Österreich habe ich sehen dürfen. Wir haben also vom Österreichischen Olympischen Komitee hat man Anfragen stellen können für Karten für andere Events in einem sehr beschränkten Rahmen. Aber eben, ich habe mir das Eishockeyspiel angeschaut. Ja. Haben wir gewonnen gegen Japan.
Deshalb bleibt natürlich sowieso noch besser in Erinnerung. Ist dir noch was während unseres Gesprächs eingefallen, was jetzt weder ich gefragt habe oder was du noch gern erzählen würdest über die Spiele?
Das ist jetzt für mich relativ schwierig, weil wir auf einem Außenposten waren. Wir haben kaum Kontakt mit anderen Nationen gehabt. Das war dann später natürlich immer so, wenn wir im Olympischen Dorf waren. Das war auch ein Teilaspekt, dass man sich trifft, dass man sich unterhaltet, verschiedene Nationen, verschiedene Sportarten kennenlernt. Das war da leider nicht der Fall. Aber wir waren dann später auch in Nagano, waren wir auch außerhalb. Auch in Turin waren wir außerhalb, die Nordischen immer. Aber manchmal waren wir auch in Kanada, in Calgary waren wir im Olympischen Dorf. Das hat mir damals schon ein bisschen gefehlt, der Kontakt. Weil das ist eigentlich, man sagt ja, Olympische Spiele ist ein Treffen der Jugend. International soll auch den Frieden fördern. Die Idee der Olympischen Spiele, der neuen Olympischen Spiele geht in diese Richtung. Dann ist natürlich ein bisschen nicht enttäuschend, aber man würde sich wünschen, dass man vielleicht dann doch auch mit den anderen Nationen, anderen Sportarten besser in Kontakt kommt.
Ich finde, das waren ganz schöne Schlussworte. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Zeit und fürs Gespräch.
Gern, ich bedanke mich auch. Ich bin froh, dass ich ein bisschen was beitragen kann. Und bitte jetzt gleich schon um Verzeihung, dass ich mir nicht mehr an alles genau erinnern kann. Ist ja schließlich 50 Jahre her. Aber noch einmal danke, es war ein sehr nettes Gespräch.
Das war unsere Folge mit Dr. Peter Baumgartl. In der kommenden Woche sprechen wir mit Christoph Grassmeier über seine Verbindung zu den Olympischen Spielen in Innsbruck.